Ja, auch schönen guten Abend von meiner Seite. Der Marius hat ja schon gesagt, ich werde mich noch kurz vorstellen. Also ich bin keine 22 mehr, ich bin auch keine 19 mehr. Ich habe schon einen Dreier vorne dran. Genau. Ich arbeite als Maschinenbauingenieur beim Fendt in Markdorf im Qualitätsbereich. Die Arbeit ist schön, aber es gibt etwas, das ist meine Leidenschaft Nummer eins. Die steht noch viel, viel weiter über der Arbeit. Und das ist Jesus. Und deswegen freut es mich auch, wenn wir heute Abend ein bisschen über Jesus nachdenken können. Über das, was er so gemacht hat. Wir haben ja schon letztes Jahr die Sat-Staffel gestartet. Die erste Sat-Staffel haben wir gestartet. Und bei dieser, Moment, ich lege mal schnell da unten noch mein Handy hin, damit ich weiß, wie spät es ist und nicht zu lange dauert. Ist die Präsentation. Jawohl, sehr gut. Gleich mal noch ausprobieren. Jawohl. Letzte Staffel haben wir uns ein bisschen, sind wir ins Johannesevangelium eingestiegen und haben also 9 Abende gehabt, wo wir verschiedene Stationen von Jesus betrachtet hatten. Nur damit ihr wisst, da unten ist Jesus geboren und in Nazareth ist er aufgewachsen. Ja, das ist wahrscheinlich am öftersten aufgewacht, das stimmt. Genau. Wir hatten das letzte Mal, das erste Sat ging um erste Jünger. Hier unten war Johannes der Täufer unterwegs und dann ist Jesus vorbeigekommen und hat gesagt, schau her, das Lamm Gottes. Und dann sind sofort zwei von seiner Jünger oder mindestens zwei sind gleich ihm hinterhergelaufen. Und das Thema war, come and see. Weil der eine hat gesagt, wir haben Jesus getroffen und ist sofort zu seinen Freunden gegangen und hat gesagt, komm mit und schau es dir selber an. Du brauchst nicht uns glauben, schau es dir selber an. Genau. Dann hatten wir das nächste, ja, das ist ja sehr gut. Erste Jünger, dann war der Sat 1.2, das heißt der zweite Abend. Da ging es genauso weiter. Ja, genau. Begeistert. Jesus muss erlebt, nicht erklärt werden. Da war wieder genau das Gleiche. Das heißt, da war wieder jemand voll begeistert von, waren die voll begeistert? Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Genau. Wenn du dich auf Jesus einlässt, dann wird er dich begeistern und es trägt weiter. Gut, das nächste. Dann ging Jesus von Betabara, rauf nach Kana und da hatten wir Sat 1.3. Das war die Hochzeit zu Kana. Da war das Thema für Genießer. Ich muss gar nicht mehr draufdrücken, ich mache einfach nur so. Genau, für Genießer, weil Jesus hat bei dieser Hochzeit 600 Liter Wasser zu 600 Liter Wein verwandelt. Das bedeutet, wenn du dich mit Jesus beschäftigst, dann kommt Freude in dein Leben. Deswegen für Genießer. Das nächste. Das nächste, was war, ist, Jesus ist von Kana runter nach Jerusalem gegangen und da hatten wir dann den Sat 1.4. Das heißt, der vierte Abend, da ging es um die Tempelreinigung. Und da hat der Johannes, hat es so genannt, der Jesus-Schock. Nichts für schwache Nerven. Manchmal kann es sein, wenn du Jesus anfängst kennenzulernen, dass du dir denkst, alter Schwede, was ist das für eine Charaktereigenschaft von ihm? Was ist das? Das schockiert mich ja richtig von ihm. Und selbst wenn du durch die von Jesus ein bisschen schockiert bist oder sonst was, zieh dich nicht zurück, sondern lass dich trotzdem überfordern von Jesus und schau, was er eigentlich dahinter sagen möchte. Gut, das nächste. Dann war die Situation nach diesem Tempelreinigung, ja, da waren Leute da, die waren nur sensationsgeil. Die wollten nur Wunder sehen. Die waren nur da drauf aus. Und Jesus möchte aber eine Beziehung zu dir. Deswegen, Jesus will nicht dein Star sein. Das nächste, genau. Genau, Jesus will nicht dein Star sein, sondern Jesus will dein Freund sein. Wieder das nächste. Da war dann die erste Begegnung mit Nikodemus. Das war alles da unten in Jerusalem. Das heißt, Nikodemus war so ein ganz hohes Viech bei den religiösen Leuten dort. Und irgendwie hat er sich mit Jesus unterhalten und gesagt, erklär mir das mal, was mit dir da eigentlich los ist. Und der Nikodemus, der hat sich ein bisschen darauf verlassen, dass er ja selber sehr viel weiß. Deswegen war das Thema Copy and Paste. Ein bisschen Christlichkeit reicht nicht aus. Jesus will eine Beziehung zu dir. Dann das Nächste. Das heißt, die Unterhaltung zwischen Nikodemus ging weiter. Und da haben wir dann das Nächste gehabt. Da ging es um die Entscheidung. Das heißt, Jesus sagt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, da ging es darum, der Glaube an Jesus rettet. Was glaubst du? Glaubst du dem? Wie ist deine Entscheidung da dazu? Gut, dann das Nächste. Dann war Jesus, ist unten in Judäa, man sieht es hier unten, Judäa, ist er durch die Gegend gereist und hat auch getauft und zu den Leuten geredet. Und dann hat wieder Johannes etwas über Jesus gesagt. Und deswegen war das nächste Bild gleich die Freakshow. Weil Johannes sagt, schau hier auf der Erde, da ist alles so chaotisch. Diese Freak hier auf der Erde, das ist eigentlich die Chaotshow, die Freakshow. Nicht Jesus ist der Freak, sondern wir Menschen sind auf die Freaks, weil wir bei uns sind, ist so viel Müll drin, so viel kaputt. Und deswegen, ohne Jesus zu leben, das ist die eigentliche Freakshow. Und dann das nächste. Dann ist Jesus nach Samaria gegangen, nach Sychar. Und da war diese Frau an dem Jakobsbrunnen, wo Jesus ihr begegnet ist, wo er mit ihr geredet hat. Und da war das große Thema, war dort, genau das Bild, nächste Bild, Gnade und Wahrheit goes viral. Das heißt, die Frau hat mit Jesus gesprochen, ist zurückgegangen in das Dorf nach Sychar und hat denen das erklärt. Und dann sind die Leute, sind sofort zu Jesus gekommen und gesagt, wir wollen den kennenlernen. Und dann haben sie mit ihm gesprochen und am Ende haben sie gesagt, okay, jetzt glauben wir nicht mehr nur, weil du uns irgendetwas erzählt hast, sondern jetzt glauben wir, weil wir ihn selber gesehen haben und selber seine Worte gehört haben. Und ganz genau da steigt jetzt praktisch der heutige Abend ein. Genau, nächstes Bild. Schwarzes Bild, sehr gut. Ich möchte eine Geschichte erzählen von der Zeit, als ich war, vermutlich war ich da noch im Kindergarten, also so um den Dreh rum. Wir waren als Familie bei einer befreundeten Familie zum Mittagessen eingeladen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so im Kindergarten, ist ja man mag ja nicht alles, was es so zum Essen gibt, ja? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Man mag nicht alles, was es so zum Essen gibt. Und manchmal, wenn man woanders eingeladen ist, immer spannend, was es dort zum Essen gibt. Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, was es gegeben hat, aber ich weiß nur, es hat mir nicht sehr besonders gut geschmeckt. Dann hatte die Hausfrau, also die Frau des Hauses, hat dann irgendwann gesagt, Benjamin, es gibt nachher noch einen Nachtisch. Und ich habe gedacht, ja, endlich. Das halte ich schon noch durch. Und ich weiß auch, wie das auch kennt. Manchmal sagen die Eltern, wenn du das jetzt nicht aufisst, dann gibt's nachher keinen Nachtisch. Meine Eltern haben das öfters gemacht. Also habe ich mich gezwungen, das, was mir nicht geschmeckt hat, zu essen, weil ich ja nachher den Nachtisch haben wollte. Dann ist dieser Nachtisch, voller Freude hat die Frau des Hauses dann den Nachtisch reingetragen und ich mit solchen großen Augen habe ich darauf gestiert, oh, jetzt, endlich. Dann kommt dieser Nachtisch und ihr hättet mein Gesicht sehen sollen. Das ist richtig so, nee. Jetzt war dort eine Quarkspeise, irgendeine Quarkspeise. Und obendrauf war sowas Rundes, grün, mit schwarzen Punkten drin. Ich habe mir gedacht, ich kenne das nicht, aber das ist hundertprozentig Gemüse. Und das ist ja sowas Verbotenes. Wie kann man so eine Quarkspeise mit so einem ekligen Gemüsezeug verschandeln? Und dann haben die gesagt, ja, das ist doch kein Problem. Nächstes Bild. Das hier war's. Obendrauf haben die eine Kiwi gelegt gehabt. Und die anderen Leute, also die Jungs von der Familie, wo ich war, die haben gesagt, Benjamin, das schmeckt lecker. Komm, ich probier's mal. Und hat es genommen. Und dann, nom, nom. Und ich habe mir gedacht, ja, sowas kenne ich schon. Das haben meine Eltern auch gemacht. Gemüse. Nom, 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 nom. Ich habe mir gedacht, nein, ich lass mich nicht verarschen. Ich rühre das Ding nicht an. Und ich glaube, ich habe nochmal überlegt, habe eine Vorbereitung, aber ich glaube, ich habe nicht mal den Quark gegessen, weil mir gedacht habe, der Geschmack von dem Gemüse geht bestimmt in den Quark rein. Kennt ihr vielleicht solche ähnlichen Situationen? Auf jeden Fall habe ich das Ding nicht gegessen. Ich glaube, 2 oder 3 Monate später oder vielleicht noch später hat mir jemand wieder mal versucht, was mich noch gewundert hat, als ich nicht mehr zugeschaut habe, haben die untereinander sich um die Kiwi auf dem Quark gestritten, die Jungs. Dann haben wir gedacht, irgendwie ist das schon komisch. Aber gut, lass mal sein. 2 oder 3 Monate später bin ich dann doch mal noch in den Genuss gekommen, dass mir irgendjemand so überredet hat und gesagt hat, ey, das ist so süß, das schmeckt und das ist lecker, du verpasst was. Und irgendwann mal habe ich es dann doch probiert. Ich habe doch probiert, obwohl ich ja meine Zweifel hatte, habe ich dann doch eine Kiwi probiert. Und ich sage euch, die Kiwi ist richtig lecker gewesen. Richtig lecker. Und ich habe mir echt voll geärgert, dass ich damals diesen leckeren Quark mit der leckeren Kiwi, nicht mit dem ekligen Gemüse, die leckeren Kiwi nicht gegessen habe. Das heißt, ich hatte, wenn ich damals das, was die Jungs gesagt hatten, wenn ich dem geglaubt hätte und nur probiert hätte, ich hätte da gar nicht mal alles essen müssen, ich hätte nur so ein kleines bisschen probieren müssen, dann hätte ich vielleicht 2 oder 3 Monate länger in meinem Leben die Kiwi genießen können. Naja, vielleicht kennt ihr ja solche ähnlichen Situationen. Ich glaube, dass wir im Leben, dass es viele solche Situationen gibt, wo jemand dir irgendetwas erzählt und du, du musst es ausprobieren, sonst weißt du es nicht. Sonst weißt du nicht, ob es funktioniert. Schau, wenn du in die Schule gehst und in der Schule sagt dir dein Lehrer, keine Ahnung, wenn du das so und so machst, dann passiert das, mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, dann hast du oft nicht die Möglichkeit, das genau nachzuprüfen, du musst es glauben. Oder wie ist es denn, wenn ein Freund dir von einem guten Film erzählt und sagt, hey, pass auf, den letzten Film, Avengers oder bla bla bla, irgendwas, der ist so Hammer, den musst du unbedingt sehen. Du musst dem glauben, was dein Freund dir sagt. Du musst hingehen und den Film anschauen, um tatsächlich genießen zu können. Oder ein Flugzeug. Wer sagt dir denn, dass ein Flugzeug tatsächlich fliegt? Wer sagt dir denn, dass da die ganze Technik drin ist? Du hörst etwas mit, du erlebst, du siehst, was anders läuft. Du musst dem glauben und du musst den Schritt machen. Und um so eine ähnliche Situation geht's heute eben auch. Das ist jetzt nicht etwas, was nur mich und die Kiwi betrifft oder nur dich und den Kinofilm oder Fliegen, sondern es geht weiter. Machen wir nächstes Ding, genau. Ich würde, also wir steigen praktisch genau da in den Text ein, wo wir beim letzten Satz aufgehört hatten. Nach 2 Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Das heißt, er war noch 2 Tage in der Stadt von Sychar, wo er da mit den Leuten geredet hat. Jesus selbst und nach Galiläa ging er, und zwar das ist wieder nach Hause. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird, als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zum Fest gekommen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hat. Jesus selber sagt hier, also wenn jemand ein Prophet ist, irgendwas Besonderes ist, dann ist er normalerweise zu Hause, ist er nicht groß angesehen. Aber ist schon komisch, gell? Im nächsten Satz heißt es, ja, aber die nahmen ihn trotzdem auf. Denkst du irgendwie, so Widerspruch. Na? Hier oben Jesus sagt, die sind nicht geachtet, aber ihr nahmen trotzdem auf. Warum haben sie denn trotzdem aufgenommen? Sie waren auch in Jerusalem und haben gesehen, welche Wunder er tut. Und dann haben sie gesagt, das ist ein cooler. Was? Und der kommt von hier, von uns? Und das ist gut. Der darf, komm ruhig her. Vielleicht ist es so ähnlich wie Mario Götze, oder? Wusstet ihr, dass Mario Götze hier in Memmingen geboren wurde? Das ist ein echter Memminger. Oder Kevin Volland, ich weiß nicht, den kennen vielleicht nicht ganz so viele, der ist bei uns, bei mir, da wo ich herkomme, Magdeburg, da, Thalhofen, da wo ich wohne, in der Ecke sogar, da kommt er her. Und auf einmal sind die Leute akzeptiert, weil sie da irgendwo anders was Großes gemacht haben. Das nächste. Sehr gut. Nochmal. Das war die Stadt, wo die Frau war. Und jetzt ist er rauf nach Kana in Galiläa gekommen. Dort hat er ja schon das, äh, das Wasser zu Wein, die 300, 600 Liter Wasser zu Wein gemacht. In dem nächsten Text, ich gehe mal einmal zuvor und dann gehen wir nachher wieder zurück. Es war ein königlicher Beamter, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Gehen wir zurück. Einmal zurück. Ja, gut. Kana, Kapernaum. Kapernaum ist unten am See Genezareth und das sind ungefähr 30 Kilometer. Jetzt ist das unten im See Genezareth, am Tal, und das ist oben auf dem Berg. Das heißt, jetzt kann man wieder vorgehen. Da ist ein königlicher Beamter unten in Kapernaum und sein Sohn ist am Sterben. Und der geht rauf nach Kana, genau. Es war ein königlicher Beamter, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Der königliche Beamte war bestimmt nicht arm. Der hat bestimmt schon einiges an Geld investiert, damit sein Sohn endlich wieder gesund wird. Und sobald er gehört hat, dass Jesus kommt, ist er sofort losgestapft. Ich weiß nicht, wenn ihr mal in die Berge geht, 30 Kilometer laufen und dann nicht nur ebenerdig, sondern nach oben. Alter Schwede, der hat sich das wirklich, also das war dem wichtig. Der ist sofort losgezogen. Und er geht hoch zu Jesus und sagt, bitte komm mit mir runter nach Kapernaum. Du musst unbedingt mitkommen. Mein Sohn, der stirbt. Echte Vaterliebe, ja? Er setzt sich ein, dass sein Sohn lebt. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und er lag im Sterben. Das heißt, es war eigentlich klar, dass er sterben wird. Die letzte Chance, die er noch hatte, war Jesus. Da sprach Jesus zu ihm, und normalerweise würden wir sagen, okay, wenn jemand mit so einer Bitte zu dir kommt, das ist alles gut und das ist schön, das ist gut, da können wir gern positiv antworten. Aber was sagt Jesus denn hier? Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Dann denkst du, Jesus, der Sohn von dem königlichen Beamter stirbt gleich und du redest irgendwas von wegen Glauben und Wunder und so. Verstehe ich nicht. Was kritisiert hier Jesus denn? Er schmeißt den Beamten mit den ganzen anderen Leuten um ihn herum in einen Topf. Das ist das Erste, was auffällt. Und kritisiert er, dass sie glauben? Nein, er kritisiert nicht, dass sie glauben. Aber er kritisiert, dass ihr Glaube von Wundern abhängt. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Also wenn ihr Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr. Und wenn ihr keine Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Warum kritisiert er denn das? Was ist dieser Art von Glauben denn falsch? Vielleicht würden wir sagen, also pass auf, wenn wir jetzt heute Abend hier ein Wunder erleben könnten, dann müssten ja sagen, jawohl, es gibt einen Gott. Und dann würden wir alle herinnen glauben, dass es Gott gibt, oder? Wenn wir ein echtes Wunder, also nicht eins, was man halt so machen kann, so interpretieren oder so herzaubern kann, sondern was man, wenn es ein echtes Wunder gäbe, dann würden doch alle herinnen sagen, jawohl, es gibt einen echten Glauben, es gibt Gott. Und wahrscheinlich würden wir sagen, ja, Moment mal, wenn wir wissen, dass ein Wunder passiert, dann nehmen wir noch eine riesen Stadionhalle, das Eisstadion oben oder sonst irgendwo und laden die ganz Memmingen ein und dann sollen die mitkommen und sollen schauen und dann sehen die das Wunder und dann glauben sie ja. Das wäre doch ideal. Aber warum reagiert hier so Jesus so? Warum ist es nicht gut, wenn der Glaube auf Wunder aufgebaut ist? Ich nenne das jetzt einfach Wunderglaube. Ist es nicht so, dass ein Wunderglaube begrenzt und abhängig von den Wundern macht? Das heißt, ich sehe etwas, mir bleibt ja gar nicht, also wenn ich ein Wunder sehe, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Dann habe ich gar keine freie Wahl mehr. Dann muss ich ja glauben, dass es den gibt. auch wenn man nicht wollen würde. Und das Problem ist, man glaubt nur das, was man sieht. Du glaubst nur das, was du siehst. Das bedeutet, wenn du keine Wunder siehst, dann geht dein Glauben auch nicht weiter. Dein Glaube ist begrenzt. Aber ich kann dir eins sagen, Jesus möchte dir viel mehr zeigen, erklären oder beibringen, als er dir jemals mit Wunder beibringen kann. Vielleicht ist es auch so, dass der Wunderglaube oft nur das Wunder in den Mittelpunkt setzt. Es gibt ja so Illusionisten oder Zauberer. Früher war mal David Copperfield, war der Absolute. Der hat es geschafft, von der einen Seite, auch von der chinesischen Mauer irgendwie, da haben sie dann einen Kasten hingemacht, wo unten, wo man praktisch gesehen hat, dass man nichts, dass er nicht kein Trick ist. Und dann ist er auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Wahnsinn. Das ist ein Mann. David Copperfield, der Zauberer. Aber merkt ihr was? Wir definieren den David Copperfield oder die Zauberer über das, was sie getan haben. Keiner, die wenigsten wissen tatsächlich etwas über das Leben von dem David Copperfield. Man will einfach nur das Wunder sehen. Man schaut die Gabe an, aber nicht den Geber. Schau, ein Wunder ist wie ein Finger von Gott. Wenn du abends mit dem Zeltlager oder im Sommer irgendwo dran legst und nach oben schaust und schaust, das ist der Stern, da ist der Schwan und so, das Sternbild Schwan. Das wäre genauso, wie wenn derjenige daneben dir sagt, boah, hast du einen coolen Finger? Also meiner ist nicht so gut, ja? Anstatt dass du sagst, schau her, da oben, diese Sterne sollst du anschauen, du darfst dir nicht den Finger anschauen. Und genauso ist es mit den Wundern. Das Wunder ist wie der Finger, der auf etwas zeigt. Oder ich glaube auch, dass es beim Wunderglaube möglich ist, beim Bewundern stehen zu bleiben. So, aus einer gewissen Entfernung. Sagt, dieses Wunder macht er da. Dieser Copperfield, der macht es schon ganz gut. Man muss sich niemals selbst mit Jesus beschäftigen. Aber Jesus möchte, dass du ihn kennenlernst. Jesus möchte eine Beziehung mit dir. Und ganz genau, das kritisiert Herr Jesus, weil er sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Und wisst ihr was? Die Leute, die haben ja gerade nicht wenig Wunder gesehen, oder? Die waren nämlich in Kana. Da hat Jesus das allererste Wunder getan. 600 Liter Wasser zu 600 Liter Wein verwandelt. Und das haben die alles mitbekommen. Normalerweise müssten die sagen doch, ja Moment mal, wenn jemand so ein Wunder tun kann, komme ich gleich zurück. Und genau in Jerusalem haben die ja auch viele Wunder gesehen. Das hat man ja vorher auch gehört gehabt. Normalerweise ist es doch so, wenn ich merke, da ist jemand da, der kann Wunder tun, dann muss ich doch nachfragen, warum kann er diese Wunder tun? Und wenn das ein Beweis dafür ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann müsste ich mir doch sagen, alter Schwede, Gott war bisher noch nicht auf der Erde. Hat es noch nicht so auf diese Art. Warum kommt Jesus als Gott, dieser Gott, als Sohn Gottes, warum kommt er auf die Erde? Da muss ich doch nachfragen, da will ich doch wissen, was sagt er, warum ist er denn da? Vielleicht will er ja Gericht üben. Vielleicht will er auch irgendwas anderes machen, aber da muss ich doch wissen, so ein Wunder kann es doch auslösen, dass ich sage, ich will wissen, was hat Jesus hier zu sagen? Da will ich wissen, was er sagt. Jesus hat sogar eine Abneigung gegen Leute, die auf Wunder glauben. Wenn ihr euch zurückerinnern könnt, bei dem Sat 1.4 war das, glaube ich, da war auch diese Situation mit dem Wunderglaube. Ich kann euch das nochmal vorlesen, ich habe es hier. Jesus hielt sich während des ganzen Passafest, oder habe ich das zwischendrin? Moment. Jawohl. Jesus hielt sich während des ganzen Passafestes in Jerusalem auf. Viele glaubten in dieser Zeit an ihn, weil sie die Wundertaten, die er tat. Doch Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, weil er sie alle durchschaute. Niemand musste ihm etwas über die Menschen sagen, weil er wusste, was in ihrem Innern vorging. Jesus lässt die Wundergläubigen links liegen. Er hat kein Interesse an denen. Warum? Weil sie nur Interesse an den Wundern haben, aber nicht an Jesus selber. Könnt ihr euch erinnern, wo Jesus gerade herkommt? Der kommt aus dieser Stadt Sychar. Der war in Jerusalem, ist weitergegangen nach Sychar, wo diese Frau am Jakobsbrunnen ist. Und da steht dran, ganz im Gegensatz zu dem hier, steht dran, sie haben den Worten der Frau geglaubt. Und am Ende haben sie gesagt, jetzt glauben wir selber, jetzt wissen wir selber, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil wir seinen Worten geglaubt haben. Versteht ihr das? In Jerusalem und in Kana, das sind irgendwie Leute, die sind so abgestumpft von diesen Wundern. Und zwischendrin ist Jesus in einer Stadt, wo die Leute verstehen, wo die Leute seitdem glauben, was Jesus gesagt hat. Und jetzt kommt er dorthin und dann ist genau das Gleiche. Dass Jesus sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Wie reagiert jetzt der königliche Beamte? Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Schon, ich fände es schon cool. Er spricht den gleich mal mit Herr an. Damit sagt er ja etwas aus. Damit sagt er aus, dass Jesus über ihm ist. Aber andererseits sagt er nämlich, Herr, komm. Da stimmt irgendwas nicht, gell? Er sagt, du bist der Herr, aber ich sag dir, du kommst jetzt erstmal mit. Darunter. Aber er sagt auch, warum? Weil er hat sein eigenes Kind im Blick. Er sagt, komm mit, komm unbedingt mit, mein Kind, das stirbt gleich, du musst mitkommen. Ich weiß nicht, wie ihr erwarten würdet, wie jetzt Jesus reagiert. Aber seine Antwort, finde ich, ist der absolute Hammer. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann kommt zu Jesus und sagt, komm. Jesus sagt, geh. Krass, oder? Wie oft geht's uns so, vielleicht, wenn du schon ein bisschen mit Jesus unterwegs bist, vielleicht geht's dir manchmal so und sagst du, also Gott, ich weiß genau, wie du jetzt handeln musst. Herr, komm. Wir schreiben es ihm vor. Aber Jesus sagt genau andersrum. Geh. Was denkt ihr wohl, was in dem Kopf von dem Beamten abgegangen ist? Jetzt bin ich die 30 Kilometer. Abgehetzt. Mein Sohn ist zu Hause, er wird gleich sterben. Ich bin die 30, ich habe geschaut, dass ich ganz schnell zu dir hochkomme. Und ich habe gesagt, bitte komm du mit. Ich habe sogar Herr gesagt. Und jetzt sagst du, geh wieder heim. Ich bleib da, geh du wieder heim. Sagt, ja, hey, willst du mich eigentlich veräppeln, Jesus? Ich weiß doch selbst am besten, wie es meinem Sohn geht. Ich bin die 30 Kilometer raufgehetzt. Und jetzt soll ich einfach wieder heimgehen? Einfach nur so, weil du das zu mir sagst? Hakt's noch, Jesus? Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Schon interessant, oder? Vielleicht hat er noch ein bisschen überlegt. Aber dann ist er doch losgelaufen. Woran konnte man denn erkennen, dass dieser Mensch dem geglaubt hat, was Jesus gesagt hat? Indem er es getan hat und ging. Und deswegen ist das Thema von dieser Predigt heute ist Glaube Next Level. Schau her, der Glaube, den die Leute von Kana, von Galiläa und von Kana da hatten, die haben gesagt, zuerst will ich das Wunder sehen, irgendetwas, was es mir beweist, und dann glaube ich. Aber dann glaube ich nur das, was ich da im Wunder gesehen habe. Und der hier, wie viel hat der schon gesehen? 0,0. Der ist sogar den Weg runtergelaufen und unterwegs hat er immer noch nichts gesehen. Der ist unterwegs und denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Nur weil Jesus gesagt hat, ich soll wieder runtergehen, aber läuft weiter. Er geht die Schritte und er sieht im ersten Moment nichts. Aber er glaubt dem, was Jesus gesagt hat. Und das ist das Entscheidende. Die zwei Glauben gegenübergestellt. Erst Zeichen, dann Glauben. Keine Zeichen, kein Glauben. Hier drüben, Aussage von Jesus. Und Glauben ist gleich tun. Und später sehen wir, er bekommt noch den Beweis. Der Wunderglaube ist begrenzt durch die Wunder, weil ich nur das glaube, was ich im Wunder sehe. Bei dem lebendigen Glauben oder bei dem Glauben im nächsten Level ist der Glaube begrenzt durch das, was Jesus sagt. Das ist ein viel weiteres Feld. Auf der einen Seite, wir sind abhängig von den Wundern. Auf der anderen Seite sind wir unabhängig von den Wundern. Das heißt, du kannst auch glauben, wenn du nichts siehst. Hier, man kann passiv bleiben. Man kann sich zurücklehnen und sagen, ah, schönes Wunder. Hier drüben ist erst dann der Glaube, wenn du es auch tust. Es gibt sogar eine Stelle in der Bibel, da heißt es, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Also eigentlich haben wir hier die Rede von einem toten Glauben und einem lebendigen Glauben, der Glaube im nächsten Level. Und jetzt schauen wir uns an, wie der Text weiterging. Als er aber noch unterwegs war, das heißt, er hat die ganze 30 Kilometer noch nicht gelaufen, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Und es war ihm nicht genug. Der wollte gleich genau wissen und erkundigte sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Das war das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Jetzt hat er den Beweis. Du fragst dich vielleicht, ja gut, Benjamin, ich habe jetzt verstanden, dass der königliche Beamte einen besseren Glauben gehabt hat als wir die anderen. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Könnt ihr noch an die Kiwi-Geschichte erinnern? Wenn ich den Jungs geglaubt hätte, habe ich vorher schon gesagt, dann hätte ich 3 oder 4 Monate länger Kiwi-Geschmack erleben und genießen können. Dann sag ich, okay, Benjamin, jetzt mach mal halblang. Kiwi ist jetzt nicht so wichtig, ja? Ja, das ist richtig. Aber es gibt andere Sachen, die sind viel entscheidender. Die Kiwi ist nicht das Entscheidende. Was ist denn das Entscheidende? Schau her, wenn Jesus hier sagt, dass er tatsächlich der Sohn von Gott ist, und damit ist er auch Gott, und wenn das wirklich stimmen sollte, dann hat alles, was Jesus sagt, eine Auswirkung, auch auf dein Leben. Dann betrifft es auch dein Leben. Und das ist wohl sehr wohl ein ganz entscheidender Einfluss. Das ist das alles Entscheidende. Ja, aber wie kann man herausfinden, ob das stimmt, was Jesus sagt? Ganz einfach. Glaub dem, was Jesus sagt, tu's und du wirst sehen, ob das stimmt. Glaube dem, was er sagt, im nächsten Level, Glaubenslevel. Probier es aus. Wenn das funktioniert, was Jesus sagt, seine Aussagen, wenn das funktioniert, dann ist die Chance sehr hoch, dass das andere, was er sagt, auch stimmt. Und das ist das, womit ich euch herausfordern möchte. Ja, aber was soll ich jetzt genau tun, Benjamin? Welche Aussage von Jesus soll ich gehorchen? Es wird nachher gleich eine Zeit geben, wo ihr ein bisschen drüber nachdenken könnt. Aber wenn du jemand bist, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, vielleicht gibt's ein Thema, das Gott oder das Jesus in deinem Leben angesprochen hat bisher oder die letzten Wochen, wo dich immer wieder beschäftigt hat. Vielleicht eine Aussage. Dann mach das so, dass du dir Gedanken drüber machst. Schau dir morgen oder übermorgen an, nochmal genau, was hat Jesus gesagt. Und dann tu das. Setz es um in deinem Leben. Wenn Jesus hat ganz oft so Aussagen gemacht, wo auch an eine Bedingung, wo an eine Folge geknüpft sind. Und wenn du zu den Leuten gehörst, wo du denkst, ja, ich glaube, ich habe noch keinen so guten Draht mit Jesus. Oder du zwar einen Draht mit Jesus hast, aber dir vielleicht gerade nichts eingefallen ist. Das habe ich jetzt nachher gleich ein paar Aussagen von Jesus hingeschrieben. Und schau dir die Aussagen an. Schau dir die Aussagen an. Und such dir eine aus. Schau, das Gelbe ist immer das, was die Folge davon ist. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird auf euch aufgetan. Und es gehört zu dem Ding dazu, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Das sind Aussagen, die hat Jesus gemacht. Und du kannst es prüfen, ob das stimmt. Oder zum Beispiel, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird. Und es ist nichts verborgen, was man nicht erfahren wird. Ups. Oder, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und jeder, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Oder, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Oder vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Das sind nur ein paar wenige Aussagen. Und ich möchte dich herausfordern, prüf diese Aussagen. Glaub einfach mal dem Wort, was Jesus gesagt hat. Setz es in deinem Leben um und du wirst merken, und das kann ich euch versprechen, dass es genau so kommt, wie Jesus gesagt hat, zu 100%. Vielleicht nicht in der kommenden Woche. Vielleicht denkst du dir, okay, Benjamin, ich habe es jetzt gemacht, vielleicht eine Woche, zwei Wochen, aber es passiert nichts. Darf ich dich nochmal daran erinnern, wie es diesem Mann von diesem königlichen Beamter ging? Der musste losziehen, ohne einen einzigen Funken davon gesehen zu haben. Er ist langsam losgelaufen, den Berg runter. Vielleicht war er auch wieder, es hat geheißen, dass er am nächsten Tag dort angekommen, die Leute erst getroffen hat, seine Knechte. Also war er schon ein bisschen unterwegs. Und da hat er immer noch nichts gesehen. Aber irgendwann mal sieht es. Und wenn Jesus, der Sohn von Gott ist, und das stimmt, was er sagt, dann setzt es um und du wirst merken, es trifft zu 100% genauso ein, wie er es gesagt hat. Ich möchte euch jetzt die Zeit geben. Bitte überlegt euch, eins von diesen Dingen oder was euch selbst beschäftigt hat, was ihr umsetzen mögt in der kommenden Woche. In vielleicht 2 Minuten oder 3 Minuten. Okay, ihr könnt euch auch gerne ein Foto davon machen, damit ihr wisst, was ihr umsetzen möchtet. Ich möchte euch wirklich nochmal dazu auffordern. Jesus ist der Sohn Gottes. Das, was er sagt, das trifft zu 100%ig ein. Zu 100% ein. Versuch's. Probier's aus. Fang an, das umzusetzen und du wirst es sehen. Stell dir vor, wir würden alle hier drinnen, jeder hier drinnen, würde anfangen, eines dieser Sachen umzusetzen in der kommenden Woche. Also, ich meine mit dem Glauben im nächsten Level, wir lesen das und tun es. Und wir würden unser Verhalten entsprechend anpassen. Wie würden sich wohl deine Klassenkameraden, deine Arbeitskollegen oder deine Familie wundern, wenn du das auf einmal umsetzt. Wenn du vielleicht nicht mehr mitlästerst, weil du weißt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oder wenn du dich im Geheimen, auch im Geheimen, also im scheinbar Geheimen, absolut korrekt verhältst, weil du weißt, es wird sowieso rauskommen. Oder wenn du nicht mehr dich als der Beste von allen präsentierst, sondern eher als nicht so gut, weil du weißt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Oder wenn du anfängst, gut über deine Feinde zu reden, weil du weißt, dass du dafür belohnt werden musst. Wie würde sich deine kleine Welt ein Stück weit verändern? Und wenn sich deine kleine Welt verändert, dann verändert sich auch ein Stück weit die ganze Welt. Und vor allem das Allerbeste. Du wirst rausfinden, dass das, was Jesus sagt, echt stimmt. Und du wirst merken, dass er der Sohn Gottes ist.